Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute bei mir im Studio, ich freue mich sehr, Martina Kainz. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Dankeschön, liebe Carina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Ich sage es gleich für all jene, die sich denken, was höre ich da im Hintergrund? Unser lieber Hund Sam begleitet uns und weil er so brav ist, hat er ein kleines Leckerli bekommen. Aber das geht für dich mit Hunden.
Wunderbar, ja.
Ihr seid eh schon wunderbar. Freunde. Liebe Martina, wir reden heute über deinen beruflichen Werdegang. Du bringst für mich ganz spannende Themen mit. Auf der einen Seite das Thema Suchtprävention, auf der anderen Seite das Thema Medienkompetenz. Ich weiß, du hast unterrichtet, du warst an der HAK, du hast Germanistik studiert und was hast du noch studiert?
Französisch war mein zweites Fach.
Französisch, Philosophie aber auch, oder?
Ja, das war dann aber schon in späteren Jahren, das war dann wirklich im Zuge der Heldinnenreise in den späteren Jahren.
Es ist unglaublich. Dürfen wir dich fragen, wie alt bist du? Hast du die Hürde 50+ geschafft?
Die habe ich ganz locker geschafft. Ich bin 66 und wäre in 2 Monaten 67.
Super.
Genau am 31. Dezember.
Wow, okay. Dann bist du ein Neujahrskind.
Fast, ja.
Fast, ausgezeichnet. Super. Und du bist ja sehr aktiv. Also ich kenne dich auch mit deinem Netzwerk, Frau Ida aus dem Waldviertel.
Ja.
Wo du ein bisschen was erzählen wirst, was ihr da genau macht und anbietet. Und hast aber auch diese anderen beiden Themen Suchtprävention und Medienkompetenz auf deiner Agenda, was jetzt nicht so selbstverständlich ist. Wie kam es dazu?
Ich habe also ganz normal nach dem Studium zunächst einmal zu unterrichten begonnen. Ich habe im Waldviertel unterrichtet, genau in Zwettl, wo ich auch geboren bin. Und ich habe mir damals während des Studiums gedacht, ich gehe überall hin, nur nicht nach Zwettl. Weil da bin ich selber in die Schule gegangen und ich würde dann nie wieder gern zurück. Hat sich dann anders ergeben. Sie haben dann dringend jemanden gesucht in der Handelsakademie. Ich habe mir dann gedacht, ein Jahr. Ja, dann kam mein Mann, der wurde dann auch fertig, der ist Mathematiker und hat Musik auch unterrichtet im Gymnasium. Und wir sind dann geblieben, haben 3 Kinder bekommen und ich habe dann ganz normal unterrichtet, habe großen Spaß eigentlich immer gehabt bei meiner Arbeit. Aber dann kam so die Zeit, wo ich mir gedacht habe, ich möchte mich weiterbilden und ich möchte noch was machen. Und ich habe dann das psychotherapeutische Propädeutikum gemacht und habe mir dann die Preise angeschaut für die fachspezifischen Ausbildungen. Da war ich 49 damals oder 48 und habe mir gedacht, ui, das geht sich nicht mehr aus, dass ich das noch hereinverdiene, was da verlangt wird. Also das war mir zu teuer.
Mhm.
Und ich habe dann an der Donau-Uni einen Masterlehrgang gemacht zum Thema Sozialtherapie, Schwerpunkt Sucht. Weil das Thema Sucht mich immer schon fasziniert hat.
Woher kommt das?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe es oft reflektiert. Ich glaube, es kommt ein bisschen daher. Erstens, wir hatten in der Familie, so in der Großelterngeneration von den Großvätern, doch ein bisschen das Thema Alkohol im Spiel. Und ich orte eine Ursache auch darin, dass ich so ein bisschen ein Kontrollfreak bin und mich das fasziniert, wenn jemand so komplett die Kontrolle verliert. Also was ja bei einer Suchterkrankung der Fall ist, so diese ist auch eines der Symptome bei der Suchtentwicklung, diesen kompletten Kontrollverlust. Also das hat mich irgendwie fasziniert und interessiert. Das war eine sehr spannende Ausbildung und ich habe dann nachher begonnen, in der Fachstelle für Suchtprävention nebenberuflich zu arbeiten.
Das geht in Richtung Beratung von Süchtigen?
Genau. Nicht wirklich. Also wir sind eher in der Prävention. Das heißt, wir bieten Seminare an, Vorträge für alle möglichen Zielgruppen, Eltern, Jugendliche, Lehrkräfte zum Beispiel oder auch in Gemeinden, in Betrieben.
Okay.
Dann wird das angeboten.
Sag, das ist ja dann eigentlich eine sich erschließende Geschichte, ein sozusagen zusammengehöriges Ding. Auf der einen Seite Suchtprävention und auf der anderen Medienkompetenz. Weil bei Medien und Jugend fällt mir Sucht ein.
Ja, so war es auch. Ich habe mich dann wirklich spezialisiert im Rahmen der Suchtprävention auf den Bereich Medienkompetenz, also Medienabhängigkeit in dem Fall. oder der zweite Schwerpunkt war Essstörungen. Und auch das hängt ja natürlich mit sozialen Medien zusammen. Das heißt, da hat sich das irgendwie gefunden. Und ich habe dann, weil du es am Beginn schon erwähnt hast, auch dieses Doktorat in dem Bereich gemacht. Und zwar ging es da um digitale Technologien und kulturelle Identität. Das war ein bisschen philosophischer angelegt und hat nur einen kleinen Part dann über Medienabhängigkeit gehandelt.
Also recht breit bist du eigentlich aufgestellt, würde
ja,
ich sagen.
Ja, ich war immer sehr neugieriger Mensch und mir interessiert wahnsinnig viel. Also ich muss mich da eher zurückhalten, dass ich mir nicht überall da
verzettel. Und weil du das vorher erwähnt hast, mit 49 war dann sozusagen eine Zensur und du hast eine neue Tür aufgemacht und gesagt, jetzt erfinde ich mich neu.
So war es, ja, so war es. Und mir hat das eigentlich sehr viel geholfen, auch beim Unterrichten, diese Zweigleisigkeit. Also ich habe dann meistens in der Schule so 80% gehabt und habe dann nebenberuflich eben diese Vorträge, Seminare gemacht. Und ich muss sagen, mir hat das sehr gut getan, so ein bisschen aus der Schule auch rauszuschnuppern. Ich hatte dann andere Kolleginnen und Kollegen und ein bisschen ein neues Umfeld. Ich habe auch natürlich im Bereich der Psychologie viel gelernt. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, auch sich abzugrenzen. Das hast du auch in deiner Coaching-Ausbildung, dass man einfach nicht alles persönlich nimmt.
Ja, ja.
Weil ich erlebe da schon viele Lehrkräfte, die unglaublich darunter leiden, wenn sich jetzt Schülerinnen oder Schüler nicht adäquat verhalten. Und die sind halt dann oft persönlich beleidigt, wenn die Hausübung nicht machen. Da denke ich mir, das will ich nicht und ich will mir das genau anschauen und will einfach da professionell damit umgehen und auch so, dass ich es gut aushalte.
Und wie machst du das?
Ich habe das dann bald einmal nicht persönlich genommen. Ich muss sagen, ich mag Menschen sehr gern und ich habe auch die Jugendlichen unglaublich gern gehabt. Ich bin jetzt vor 5 Jahren circa in Pension gegangen und ich habe die einfach mögen und ich habe da zeitlang auch im Gymnasium dann Unterstufe gehabt, aushilfsweise oder in einer Mittelschule. Die kleinen 10- bis 14-Jährigen waren besonders putzig. Also das waren schon schöne Dinge und diese Phrase, da möchte ich mal sagen, die halten einen ja auch irgendwie frisch und jung.
Ja, das würde ich auch so sehen, ja. Na gut, 5 Jahre ist es her, da bist du in Pension gegangen. Ja. Trotzdem sitzt du heute hier, weil du sehr aktiv bist.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, ich gehe in meinem Haushalt nicht sehr auf. Also das interessiert mich eher nicht, da bin ich eher vielleicht ein bisschen nachlässig. Und mich hat es wirklich immer schon interessiert, mit Menschen zu arbeiten und das mache ich nach wie vor und auch mich zu vernetzen. Und weil du zuerst das Projekt Frau Ida angesprochen hast, vielleicht auch dazu, wir haben da das vor circa 5 Jahren, also die Idee entstand schon viel früher. Und zwar, ich muss dazu sagen, Zwettl ist ja im ländlichen Raum, nicht? Das ist ja nicht so selbstverständlich, dass hier Frauen hergehen und sagen, wir wollen jetzt ein Coworking für Frauen, das vorzugsweise an Frauen sich richtet. Da haben zunächst einmal nicht alle Bravo geschrien, sondern eher so, was wollten die jetzt so? Und wir haben aber eine ganz, ganz aktive Obfrau und auch ihre Stellvertreterin, die eine Kindergruppe schon gegründet hat für Kleinstkinder, das im ländlichen Raum auch nicht so selbstverständlich war. Und wir haben dann wirklich ein schönes Objekt gefunden und haben dann mit Hilfe einer Liederförderung das ausstatten können und vermieten jetzt Einzelbüros, Coworking-Räume, Veranstaltungsräume und so weiter und sind alle ehrenamtlich im Vorstand und wir sind ein super Team, finde ich.
Und ihr bietet ja auch ein umfangreiches Programm an.
So
ist
es. Ich darf
ja auch zu euch kommen.
Darauf freuen wir uns schon sehr. Das wird, und zwar ist das im Rahmen unseres Projektes Frau sein. Das ist ein Frauengesundheitsprogramm, das wir auch jetzt schon das 2. Jahr durchführen. Auch wieder finanziert. Nächstes Jahr werden wir schauen, dass wir uns das selber durch Sponsoren quasi finanzieren können. Und da haben wir einmal im Monat einen Vortrag oder ein Seminar einer Expertin, das wirst dann du sein, zum Thema Beruf und Berufung, glaube ich.
Genau.
Und wir wollen da 3 Bereiche abdecken für die Frauen. Es gibt Vorträge und Themen halt über die physische Gesundheit, Frauengesundheit. Wir haben zum Beispiel in nächster Zeit einen Vortrag über Endometriose. Dann psychische Gesundheit, aber auch die sogenannte ökonomische Gesundheit. Das heißt, wie schaue ich, dass ich wirklich meinen Beruf so gestalte, dass ich nicht in die Altersarmut oder in die Armut rutsche. Mhm. Das heißt, diese 3 Säulen sind uns da ganz wichtig.
Ein riesengroßes Thema.
Ja. Ja, und am Land vielleicht noch ein bisschen mehr sogar.
Das könnte ich mir vorstellen.
Weil doch hier die traditionellen Rollenbilder noch ein bisschen ausgeprägter sind. Und viele Frauen, die arbeiten, gehen sich dann doch die Frage gefallen lassen müssen, was, du gehst wieder arbeiten und das Kind ist noch so klein.
Also ich bin Rabenmutter genannt worden auch, ja, weil ich war gern arbeiten. Ich liebe meine Kinder und die war 4 Jahre damals zu Hause. Und dann habe ich mich so richtig aufs Arbeiten wieder gefreut. Ne, dann war ich die Rabenmutter.
Ja, ich kenne das auch.
Also es ist schon schräg. Ja.
Bei uns war es ein bisschen anders, aber ich bin auch nach 3 Jahren, also wir haben 2 Mädchen in ganz kurzer Zeit bekommen. Also da war ich dann insgesamt 3 Jahre daheim. Und dann, das war 1992 bitte, ist mein Mann 1 Jahr in Karenz gegangen.
Also ich kenn,
war wirklich Vorreiter. Ich glaube, da hat es damals eine Handvoll in ganz Österreich gegeben. Nur war es dann so, dass er sich schon die Frage von seinem Chef gefallen lassen musste oder die Bemerkung, na, ihr Mann, er wird auch schon ganz deppert. Also das war so der Opener, als er die Karenzzeit beantragt hat. Aber wir haben das sehr genossen und wie du sagst, ich bin total gern arbeiten gegangen. Es war immer doch meistens easy, die sitzen alle, die machen, die tun, was ich sage. Es übergibt sich keiner, es ist war herrlich.
Ja, du musst nicht ständig am Sprung sein, um irgendein Leben zu retten. Ja,
genau.
Und du brauchst natürlich Nerven wie Stahlseile und du musst kreativ sein und hast Verantwortung und. Ja, bist du sowieso der Leader, Führungsperson. Und das ist ja etwas, wo ich glaube, dass ja manche, ich sage jetzt mehr Frauen, weil noch mehr Frauen halt auf die Kids, auf die Kleinen schauen, gar nicht wissen, dass das eines der härtesten Managementprogramme ist, dass sie hier durchlaufen.
Genau.
Und das lernen wir, weil da musst du durch dann irgendwie. Ja. Und das ist aber unglaublich von den Kompetenzen und von dem, wie man dann sagen kann, das ist ja ganz entspannt, ich sitze ja dann nur...
Bist daheim.
Ja.
Dann hört man nämlich so diese Bemerkungen, die Frau arbeitet nicht.
Ja.
Das ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Sie ist daheim und arbeitet nicht.
Ja.
Also mein Mann hat es damals wirklich mit einer 1-Jährigen und 2-Jährigen, das war heavy.
Wobei, ich sagen muss, es ist traurig, du hast gesagt, das war 92 oder so. Die Prozentzahl jener Männer, die heute in Karenz gehen, ist... Mini.
Hat sich kaum geändert. Ich habe das auch mit Schrecken gelesen. Ja.
10% plus ein bisschen.
Aber doch, das muss ja jetzt exponentiell anwachsen.
Ja, aber es ist nicht so.
Ja.
Und auch einer meiner Söhne hat sich einiges zu dem Thema anhören können. Ja.
Ja.
Also das hat sich leider noch nicht so verändert. Also liebes Auditorium, bitte trag dazu bei, dass sich einmal diese Situation hier in Österreich auch verändert.
Ja, es ist nämlich auch... Ich denke mal, es ist ja auch für die Männer eine tolle Erfahrung.
Na sicher,
und
auf jeden
Kinder.
Fall. Also auf jeden Fall. Zurück zu dir.
Ja.
Jetzt hast du 3 Kinder und du warst Lehrerin und du hast daneben deine Workshops gemacht. Also du warst ja schon einmal sehr, sehr aktiv unterwegs, hast es ja gerne gemacht. Und dann hast du gesehen, okay, Richtung Pension, aber es ist ja nicht aus.
Ja, genau. Dann habe ich gesehen, es ist nicht aus. Vielleicht davor noch, da war ich knappe 50, hatte ich eine Brustkrebsdiagnose.
Oje.
Und es ist gut ausgegangen. Ich wurde zwar operiert und es wurde quasi die Brust entfernt, aber es war damit erledigt und ich brauchte keine Chemo und bin in engmaschiger Kontrolle und das hat sich Gott sei Dank irgendwie gut entwickelt. Aber es war für mich doch so ein bisschen Warnschuss oder so, wirklich ein Einschnitt im wahrsten Sinne. Und ich habe mir dann gedacht, mein Traum war immer mal nach Afrika zu gehen. Also Afrika war für mich immer der Kontinent, der mich sehr interessiert hat. Und wie ich dann wieder gesund war und so, das war dann 2011, also ein paar Jahre nach der Diagnose, habe ich mir gedacht, ich mag mir nicht alles für die Pension aufheben, wer weiß, erlebt man die. Es hat mir ja das Erlebnis gezeigt, dass das nicht selbstverständlich ist. Und da habe ich gedacht, nein, ich mache das jetzt gleich und bin dann für 6 Wochen in den Ferien in ein Projekt gefahren, da über Jugend eine Welt ging das. Und ich habe mir ein französischsprachiges Land ausgesucht und ein Land, also ein Projekt, wo sie Mädchen betreuen quasi und bin dort gelandet und habe da 6 Wochen gearbeitet und es war unglaublich beeindruckend. Und
was hast du da gemacht?
Ich habe Mädchen betreut in ihrer Freizeit vor allem. Ich habe gelernt mit unserem jetzigen Patenkind zum Beispiel, die musste Französisch nachlernen, weil sie ja aus Nigeria gekommen ist und nicht Französisch konnte und habe die da betreut und versorgt auch und zum Teil
ihr Französisch beigebracht?
Und habe ihr Französisch beigebracht, genau, also sie konnte es noch nicht ganz, als ich nach den 6 Wochen wegging, aber sie spricht jetzt perfekt und ja. Also eine ganz eigene Geschichte wieder.
Spannend. Aber toll.
Ja, war sehr beeindruckend. Ich muss sagen, wie ich dann zurückgekommen bin, war der Schock retour eigentlich fast größer.
Ja.
Also ich habe das völlig unterschätzt gehabt. Ich habe mich eigentlich in Afrika, also in Cotonou, also in der Republik Benin, sehr wohl gefühlt und habe da wahnsinnig viel gelernt. Aber wie ich zurückgekommen bin, habe ich mir dann gedacht, hallo, wie leben wir? Ich konnte zum Beispiel ein paar Wochen, hatte ich Probleme, einkaufen zu gehen. Ich habe dann meine Kinder in den Supermarkt geschickt, weil ich mit dieser Fülle an Waren, ich dachte, das ist ja völlig krank, wozu brauchen wir 20 Joghurtsorten oder solche Dinge.
Mhm.
Und das hat sich dann, ich bin ja dann noch einige Male runtergeflogen und fliege auch jetzt wieder nächstes Jahr, da ist das Switchen dann leichter geworden. Aber so dieser erste Retour-Ding, da ist mir alles bewusst geworden, wie wir im Überfluss leben, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, dass da sprudelt. Genau. Ich habe zum Beispiel in Afrika gelernt, dass man sich mit einem halben Kübel Wasser perfekt duschen kann.
Aha, okay.
Das geht gut, man muss nur, braucht ein kleines Gefäß und das ist eine eigene Technik, aber es geht.
Ich meine, natürlich, jeder ist in seiner kleinen Welt relativ begrenzt. Und wenn man dann die Chance hat, die Möglichkeit einmal ganz eine andere Lebensrealität kennenzulernen, das macht sicher gewaltig viel. Nicht nur mit der eigenen Breite, sondern auch einfach mit dem Erkennen und dem Schätzen der guten Dinge, wie das Wasser, das wir haben. Und du hast es dann aber auch irgendwie weiter sozusagen, wie soll ich sagen, vorangetrieben, weil sie ist euer Patenkind geworden.
Genau, ja. Ich habe dann auch einen Verein gegründet, Stimmen für Afrika, wo wir eigentlich in Burkina Faso und in Benin Projekte haben. Und die Evelyn wurde dann unser Patenkind, weil ich einfach gesehen habe, erstens einmal, dass sie ein wahnsinnig liebes Mädchen ist. Sie war damals 12, sie war 7 Jahre oder 8 Jahre in Nigeria, hat sie als Kindersklavin gearbeitet, weil sie verkauft worden war von einem Onkel. Und ich habe einfach gemerkt, was sie für ein lieber Mensch ist und mir hätte das Herz geblutet. Und sie wollte dann auch nicht bei ihren Eltern, bei ihren leiblichen Eltern wohnen, sondern wir haben gesagt, okay, wir finanzieren ihr das. Sie war zunächst bei den Don Bosco-Schwestern, hat dann Matura in einem englischsprachigen Gymnasium gemacht, dann Business Administration studiert und ist jetzt in Wien, macht sie den Master in Urban Tourism an der FH, der WKW.
Unglaublich, unglaublich. Ja. Also da habt ihr ganz viel bewirkt, auch für einen anderen Menschen. Und es ist eigentlich der rote Faden für mich so in deiner Geschichte, dieses Engagement in der Schule, in den Vorträgen bis hin im Netzwerk, in der Region und darüber hinaus und bis zum Patenkind.
Ja, ich sage immer, die hat es uns irgendwie in die Timeline gespült. Die ist halt aufgetaucht und war da.
What's next? Was könnte da noch auf deiner Heldinnenreise kommen?
Ja, ich glaube, ich würde mich jetzt eher konzentrieren vielleicht auf das Thema Medien, wo ich ja wirklich eh schon arbeite. Aber ich denke mal, das ist so ein tolles Thema, weil es so schnelllebig ist und so faszinierend. Und ich denke mal, das ist so viel Aufklärungsbedarf auch für viele Zielgruppen da. Ich erlebe ja immer ratlose Eltern, die dann kommen und sagen, wir haben das nicht im Griff, wir streiten nur wegen der Mediennutzung. Und da denke ich mir, da braucht es einfach ganz viel Aufklärung und viel Information. Und da möchte ich eigentlich jetzt meinen Schwerpunkt hinsetzen.
Mhm. Okay, das heißt im Sinne der Vorträge oder wirst du eine Schule gründen oder man weiß es nicht.
Ja, oder
bei dir.
Irgendein Institut, was auch immer.
Ja, sehr schön. Also okay, Engagement für Menschen.
Genau.
Ja, unglaublich. Na gut, und wenn du jetzt an die Menschen denkst, die uns womöglich, hoffentlich sehr zahlreich zuhören und darunter gibt es einige, die sich beruflich verändern wollen. Ich habe ja gelernt, es sind nicht nur die 50 plus, sondern es beginnt schon früher. 45, die Gedanken, kann ich mich noch einmal beruflich verändern? Geht es noch? Und was wartet auf mich da draußen? Womöglich, ja. Und dann sind vielleicht manche von denen in der Situation, im eigenen, da kennen wir uns aus, in der gewohnten Umgebung und die Schwelle ist irgendwie doch sehr hoch. Was würdest du denen mitgeben?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, schon die eigene Komfortzone zu überwinden und wirklich ins Unbekannte auch zu gehen. Das war für mich schon bei dieser Reise nach Afrika, das war wirklich ein Schritt ins Unbekannte, das ich da gemacht habe. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommt. Zum Teil war auch das Unbekannte, dass ich diesen zweiten Beruf dann ergriffen habe. Und mich lässt das nicht los, weil ich denke mal, diese Schritte ins Unbekannte, die bergen so viele Überraschungen und auch so viel Schönes. Natürlich kann mal was passieren, dass das vielleicht nicht so läuft, wie man glaubt. Aber ich glaube, das Bereichernde ist auf jeden Fall, das überwiegt.
Das ist ja auch jetzt interessant, nur ein Gedanke dazu, weil du sagst, okay, es kann ja auch einmal schief gehen. Das war auch eine Erkenntnis aus den 99 Interviews, Scheitern als Lernfeld zu betrachten. Kannst du das bestätigen?
Ja, das glaube ich schon. Und vor allem, da muss man ein bisschen, und ich kenne das von mir und von ganz vielen Frauen, dass wir in unserem Überperfektionismus damit zunächst einmal nicht gut umgehen können, wenn was nicht funktioniert. Und ich glaube, da muss man sich bewusst, ich würde nicht sagen dazu zwingen, aber dazu aufraffen, dass man das integriert in sein Leben, dass das dazugehört und dass deswegen die Welt nicht untergeht und ich nicht zugrunde gehe an diesem Misserfolg, sondern dass man weiterlebt. Und diese Gelassenheit habe ich zum Teil ein bisschen auch in Afrika gelernt, weil ich gesehen habe, mit welcher inneren Freiheit die oft improvisieren und scheinbar Unlösbares lösen. Also wenn ich in Österreich jemanden frage und sage, könntest du mir bitte meine Wohnzimmercouch am Moped heimführen, dann würde jeder sagen, ein bisschen verrückt, das geht ja nicht. Es geht, ich habe es gesehen, es geht. Darum, ich denke, dieses Denken ein bisschen darüber hinaus, was wir im Allgemeinen für möglich halten, es ist mehr möglich, als wir denken.
Na, vielen, vielen Dank. Liebes Auditorium, ihr habt es gehört. Auf der einen Seite diesen Mut zu haben, auch ins Unbekannte loszustarten, weil da gibt es womöglich ganz spannende und interessante und auch schöne Momente. Auf der anderen Seite, Scheitern gehört dazu, bringt uns weiter. Es wird nicht ganz so schlimm, womöglich. Und ja, was war jetzt das Dritte?
Ins Unbekannte.
Ins Unbekannte, auf ins Unbekannte.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
In diesem Sinne, auf ins Unbekannte.
Ja.
Vielen Dank, liebe Martina.
Danke. Carina, es war wunderbar.
Ciao, ciao.
Ciao.